Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Unser heutiges Literaturfeature handelt in diesen Tagen verminderter sozialer Kontakte von Freundschaft. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt, wussten ja schon die Comedian Harmonists. Weshalb dieser gute Freund auch nicht leicht zu finden ist und vielleicht tun sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller damit noch schwerer als andere Menschen, weil sie mit jedem Buch etwas Persönliches zeigen, das Freunde anders als Leser irgendwo auf der Welt einzuordnen wissen. Paul Valéry und André Gide fanden einander in Montpellier, wussten aber zeitlebens nicht, worauf ihre gegenseitige Wertschätzung beruhte. Nur, dass ihre Zuneigung trug. Harald Stübing verfolgt ihre Freundschaft voller Gegensätze.
Gide war immer reich, war nie zu einer Arbeit gezwungen, noch um die Zukunft besorgt. Keinerlei berufliche Fesseln, stets Herr über seine Zeit und seine Bewegungen, Reisen nach Belieben und so weiter. Hat aus all dem, was ihm so leicht fiel, ein Evangelium gemacht. Er hat wenig Erfindungsgabe, wenig Logik. Große Gabe für die Komödie des Gefühls. Viel Geschmack am Verführen, Verstören. Verführt sich selbst zum Verführen. Ist auf die Jugend aus. Liebt das Zweideutige. Das Abstrakte stößt ihn ab. Sichtweise zwar genau, aber nicht eigentümlich. Sieht gut, was alle sehen. Achtet auf die Effekte, wollüstig eher in der Fantasie als im Temperament und im Wort eher als in den Sinnen.
Diese knappen, abgehackten Sätze sind das Stenogramm einer Charakteranalyse. Paul Valéry notiert sie in einem seiner Cahiers, diesen berühmten Heften, die er über 50 Jahre im Morgengrauen mit seinen Gedanken füllt. Der Dichter ist schon lange mit André Gide befreundet, als er dieses Porträt entwirft, Gides Persönlichkeit skizziert und ebenso streng wie mitleidlos seine Mängel aufzeigt. Valéries Besessenheit von der Klarheit des Denkens verschont auch die Freundschaft nicht, die eine rücksichtsvollere und sympathischere Beschreibung erwarten ließe. Den Schriftsteller André Gide beeindruckt die geistige Brillanz seines Freundes, aber er weiß auch, dass er in dem kalt funkelnden Kosmos Valéries nur schwer atmen kann. Am 9. Februar 1907 vertraut er seinem Tagebuch an:
Valéry wird niemals die ganze Zuneigung ahnen, deren ich bedarf, um seiner Unterhaltung ohne Ausbruch zuzuhören. Ich bin danach ganz erschlagen. Gestern habe ich fast 3 Stunden mit ihm verbracht. Nichts stand in meinem Geist nachher noch aufrecht. Die Unterhaltung mit Valéry stellt mich vor die schreckliche Wahl, entweder absurd zu finden, was er sagt, oder absurd zu finden, was ich mache. Vernichtete er in Wirklichkeit alles, was er im Gespräch vernichtet, hätte ich keine Existenzberechtigung mehr. Übrigens diskutiere ich nie mit ihm. Er erwürgt mich einfach und ich sträube mich.
Trotzdem wird diese Freundschaft weder von Gide noch von Valéry je ernsthaft in Frage gestellt. An ihrer gegenseitigen Wertschätzung und Zuneigung ändert sich auch nichts, als ihnen zunehmend die Unterschiedlichkeit ihrer Auffassungen bewusst wird. Freundschaft gründet in den meisten Fällen auf einer Gemeinsamkeit. Man versichert sich der Übereinstimmungen, teilt seine Vorlieben und Ablehnungen. Aber manchmal kann Freundschaft auch eine Harmonie entwickeln, die auf Gegensätzen beruht. Solch eine Freundschaft mag unwahrscheinlich und selten sein, aber Valéry und Gide haben sie über ein halbes Jahrhundert gepflegt. Eine Erklärung dafür hat selbst Valéry nicht, wenn er über den alten Freund sagt:
Ich mag ihn, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht worin, denn es gibt keine gegensätzlicheren, was Neigungen und Geistesrichtungen betrifft, minder übereinstimmenden Naturen. Einerlei, es ist so, und es gibt nichts Verlässlicheres als eine Zuneigung, die aus sich selbst kommt, ohne das geringste Argument, ohne Gemeinsamkeit im Fühlen und Denken, gleichsam ohne Grund.
Im Dezember 1890 lernen sich die beiden in Montpellier kennen, wo der 19-jährige Valéry lustlos Jura studiert, seine ersten Gedichte verfasst und ansonsten seine Gedankenmodelle erprobt. Der 2 Jahre ältere Gide lebt zu dieser Zeit in Paris und arbeitet an den Korrekturen seines ersten Buches, die Aufzeichnungen des André Walter. Während seines Aufenthaltes in Montpellier begegnen sich die 2 jungen Intellektuellen oft, begeistern sich an ihren Gesprächen, unternehmen gemeinsame Spaziergänge, treffen sich in Gides Hotelzimmer oder in Valeries Rumpelkammer. Als Valerie 1892 nach Paris zieht, haust er auch dort in einer mönchsartigen Zelle. Das Mobiliar ist äußerst spärlich, ein Bett, ein winziger Tisch, ein Koffer voller Bücher und eine große Tafel, auf die Valerie unentwegt rätselhafte Worte, Formeln und Gleichungen kritzelt. An der Wand hängt das Bild von einem Skelett. Jahrzehnte später, nach dem Tod von Valerie im Jahre 1945, erinnert sich Gide an die frühen Begegnungen mit dem jungen Dichter.
Angesichts jedes bedeutenden Werkes stellte sich für ihn die gleiche Frage: Wie ist es zustande gekommen? Die dargebotene Speise interessierte ihn weit weniger als das Rezept. Dieses war ihm wichtiger. Er verachtete die genialen Geistesblitze und vor allem ertrug er es nicht, am Narrenseil herumgeführt zu werden. Ganz jung noch hatte er an die Wand seines Zimmers die berühmte Lebensregel angeheftet: Vergiss nie, dir selber zu misstrauen. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Griechisch heißt. Ein Misstrauen, das er auf alles anwandte, auf Menschen, auf Dinge, auf Überzeugungen, auf Glaubensbekenntnisse, auf den Glauben und vornehmlich auf die Worte, diese Atome. Man weiß ja, welch verborgenen Kräfte deren Zertrümmerung entfesselt. Vor allem, was mühelos ist, empfand er Verachtung und Abscheu. Daher rührte seine unermüdliche Anforderung an sich selbst, die ihn so weit bringen sollte.
In ihrer Jugend werden Valerie und Gide stark vom Symbolismus beeinflusst, der die französische Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts beherrscht. Die Symbolisten verwerfen die realistischen und naturalistischen Elemente in der Literatur, um Platz zu schaffen für Traumbilder, schillernde, kaum fassbare Sinneseindrücke, dunkle und rätselhafte Metaphern. Besonders der Dichter Stéphane Mallarmé arbeitet akribisch an einer Poésie pure, einer reinen Dichtung, in der alle Bezüge zur Wirklichkeit und zur Umgangssprache durchtrennt werden. Die Bedeutung der Worte tritt zurück. Dafür werden die klanglichen und rhythmischen Mittel der Sprache genutzt, um eine manchmal suggestive Musikalität zu erzielen. Für Mallarmé werden Gedichte einzig aus Worten gemacht. Und die ganze Welt hat für ihn eh nur einen Wert, wenn sie sich in einem Buch findet. Von 1880 an treffen sich die Bewunderer Mallarmés jeden Dienstag, um in der engen Wohnung des Meisters seinen Gedanken zu lauschen. In den letzten Jahren bis zu seinem Tod 1898 sind auch Gide und Valerie häufige Gäste. Der junge Gide träumt einmal davon, für den Roman das zu leisten, was Mallarmé in der Dichtung gelang. Und Mallarmés Wirkung auf die Gedichte Valeries ist gewaltig. Aber für den Schüler ist das Gedicht schon bald nicht mehr ein absolutes, sondern bloß eine intellektuelle Übung.
Die Symbolisten beten die Kunst an, neben der das Leben verblasst. Sie suchen nach einer reinen Form in ihren Werken, berauschen sich an ihrer übersteigerten Sensibilität und verlangen nach auserwählten, gelegentlich abseitigen Genüssen. In diesem ebenso elitären wie dekadenten Milieu begegnen sich Gide und Valerie. Mit dem Beginn der Freundschaft setzt zugleich ihr Briefwechsel ein, der am Ende 462 Briefe umfassen wird. Die meisten Briefe entstehen in den ersten Jahren, und es ist nicht verwunderlich, dass sich Gide für ihre Korrespondenz Besonderes erhofft. Schließlich soll die Begeisterung für das Erlesene und Subtile auch die Briefe bestimmen. Am 16. Januar 1891 schreibt Gide an seinen neuen Freund:
Ich hätte gerne, dass dieser Briefwechsel eine gewisse Einheitlichkeit besäße, eine bestimmte gleichbleibende Färbung, eine dauerhafte Originalität, die ihm einen ganz besonderen Reiz gebe. Schließlich möchte ich mit Ihnen über das sprechen können, worüber ich mit anderen nicht sprechen kann, und ich wünsche, Ihnen erginge es ebenso. Jeder unserer Briefe würde zum Beispiel, wie Sie mir vorzuschlagen scheinen, eine subtile Landschaft der Seele sein, voller Halbschatten und zarter Übereinstimmungen, die wie ein Echo auf die Schwingungen mitklingender Töne erwachen. Eine strahlende Vision, der behutsam herausgeschält der Kern unserer Träume folgen würde. Und durch diese Art von Geständnissen würden wir uns gegenseitig in einer zugleich wundersamen und zarten Weise enthüllen, indem wir beim anderen lernten, wie sich diese zerbrechlichen Bilder zusammenfügen.
Gide betont zwar immer wieder, dass er nichts zu verbergen weiß, doch ist seine Offenheit eher vorsichtig, nicht rückhaltlos. Als zu Beginn des Jahres 1891 seine Aufzeichnungen des André Walter erscheinen, spricht er davon mehrfach in den Briefen an Valerie. Er erwähnt die lobenden Worte Mallarmés, die ihn in der Annahme bestärken, dass seine Prosa auch Valerie gefällt. Allerdings schickt er ihm kein Exemplar seines ersten Werkes. Möglicherweise kann Gide die Furcht vor einem strengen Urteil des Freundes nicht ganz zerstreuen. Nachdem Valerie das Buch eher zufällig in die Hände gefallen ist, verfasst er am 6. März 1891 eine düstere Klage an Gide.
An sie zu glauben, aus ihrem Dasein eine heitere Gelassenheit der Seele zu machen, ihre Gedankenwelt intuitiv als von Veilchen und Schweigen duftenden Aufenthalt zu wählen, um dort Wohnung zu nehmen, während der erlesenen Stunden, in denen man träumt, dann zu einem beinahe Unbekannten zu gehen und auf dem Tisch André Walter zu finden, mit artiger Widmung, während sie mir ihr Werk verweigert haben, ist der Freundlichkeit dieses entfernten Bekannten schuldig zu sein, einen Augenblick lang eine Seite zu öffnen, die man für sich geschrieben fühlt, ja, für sich, an einem auserwählten Abend. Traurig ihretwegen. Halten Sie sich das wohl vor Augen. Aber traurig auch um meinetwillen. Traurig, und der leidige Kehrreim drängt sich auf, weil ich es nicht vermocht habe, Ihnen wahres Vertrauen einzuflößen und in Ihrem Geist ein wenig höher zu rangieren.
Ausgerechnet der misstrauische, am Zwischenmenschlichen so wenig interessierte Valerie leidet unter der Reserviertheit des Freundes. Und an dieser Zurückhaltung von Gide wird sich auch später nichts ändern, nachdem der kapriziöse Ton und die jugendlichen Überspanntheiten aus ihrer Korrespondenz gewichen sind. Zumeist sind die Briefe Valeries schwungvoller, konzentrierter und ausführlicher. Gide pflegt eine gewaltige Korrespondenz mit verschiedenen Kollegen und Freunden, so mit dem französischen Schriftsteller Paul Claudel, mit Marcel Proust und dem Dichter Rainer Maria Rilke. Schon die Vielzahl seiner Briefpartner zwingt ihn, seine Briefe häufig als eine Form bloßer Mitteilung zu nutzen, als eine Möglichkeit, Freundschaften und Kontakte aufrechtzuerhalten. Bei allem geistigen Reichtum des Briefwechsels zwischen Gide und Valerie tauchen wichtige Fragen, die Gide bewegen, nicht auf. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Christentum findet keine Erwähnung. Auch seine Liaison mit dem Kommunismus in den 30er Jahren diskutiert er nicht mit Valerie. Und über seine Homosexualität schweigt Gide beharrlich. In den Briefen ist es Valerie, der offener und vertrauensvoller über seine Krisen und Probleme spricht, mehr von sich preisgibt, obwohl ihm doch Geständnisse und Bekenntnisse ein Greuel sind. Niemandem hat der Dichter so kontinuierlich und oft geschrieben wie Gide. Nur wenn es um dessen Bücher geht, äußert sich Valerie verhalten und unbestimmt, lobt eher den Autor als das Werk. Es bleibt eine Ironie, dass Gide gerade seine Aufzeichnungen des André Walter, dem Freund, für einige Zeit vorenthält, obwohl Valerie kein anderes Buch von ihm so schätzen wird wie diese Jugendschrift.
Ich habe einen ganzen Haufen Bücher im Kopf und möchte aus der Haut fahren, dass ich nicht die Zeit habe, sie zu schreiben. Man sollte sein Leben lang nur Bücher machen, wie mich alles Übrige langweilt.
Bücher machen ist für Gide eine Notwendigkeit, das Elixier seines Lebens. Als er diese Zeilen an seinen Freund Valerie im März 1892 schickt, kann er noch nicht ahnen, dass er diese Bücher im Laufe seines langen Lebens wirklich schreiben wird. Valeries Besessenheit geht in eine andere Richtung. Es lässt sich wohl nicht klären, ob er an die Bemerkung Gides gedacht hat, als er in seinem Notizheft lakonisch feststellt:
Les autres font des livres, moi je fais mon esprit. Die anderen machen Bücher, ich mache meinen Geist.
Welch ein Gegensatz. Valerie und Gide begreifen ihr Dasein als Schriftsteller völlig unterschiedlich. Aber beide sind von der gleichen Strenge und Hartnäckigkeit, wenn es um die Verfolgung ihrer intellektuellen Leidenschaften geht. Valerie wendet sich für 2 Jahrzehnte ganz von der Literatur ab, treibt physikalische und mathematische Studien, um sein Denken zu präzisieren. Gide sucht von Anfang an die Öffentlichkeit. Er schreibt, wie er selbst sagt, um zu begeistern oder zu lehren, und jedes Buch gilt ihm als verfehlt, das den Leser unversehrt lässt. Häufig ist Gide Anfeindungen ausgesetzt, von Krisen und Zweifeln geplagt. Aber sie stellen seine Berufung als Schriftsteller nie grundsätzlich in Frage. Über die Jahre entsteht ein weitverzweigtes, vielschichtiges und schillerndes Werk, in dem alle literarischen Formen erprobt werden. Es umfasst Erzählungen und Dramen, Gedichte und Romane, wie den Immoralisten, die enge Pforte, die Verliese des Vatikan und die Falschmünzer. Hinzu kommen Essays, Reisebeschreibungen, autobiografische Schriften und ein mehrbändiges Tagebuch. Nebenbei übersetzt er Shakespeare, Joseph Conrad, den amerikanischen Dichter Walt Whitman und gibt eine literarische Zeitschrift heraus, die Nouvelle Revue Française.
Am 22. November 1869 wird Gide in Paris geboren. Die Gesundheit des übersensiblen Jungen ist labil. Schon früh wird er immer wieder von Nervenkrisen heimgesucht. Die Schule besucht er nur unregelmäßig. Mehrfach erhält Gide, der in einem großbürgerlichen Haushalt aufwächst, Privatunterricht. In seiner Autobiografie »Stirb und werde« erinnert er sich, dass seine Kinderseele voller Finsternis, Hässlichkeit und Verstocktheit war. Gide ist erst 10 Jahre alt, als der Vater, ein Rechtsprofessor, stirbt und die strenggläubige Mutter allein die Erziehung übernimmt. Ihre protestantisch-kalvinistische Erziehung wird den Sohn ebenso prägen wie verstören, denn er leidet unter den puritanischen Moralvorstellungen, die ihm heuchlerisch und verlogen vorkommen. Gide wird später viel Mühe darauf verwenden, sich aus diesem Gefängnis der Tugend zu befreien. Selbst der über 50-jährige, längst berühmte Autor hat die Verletzungen nicht vergessen, die ihm in der Kindheit und Jugend zugefügt wurden.
Ich glaube, darin bin ich am aufrichtigsten. In meinem Widerwillen, meinem Hass gegen alles, was man Tugend nennt. Versuche nicht, das zu verstehen. Du kannst dir nicht vorstellen, was eine puritanische Erziehung anrichtet. Sie erfüllt einen mit einer Rachsucht, die man nie mehr los wird.
1925 erscheint Gides umfangreichster und wichtigster Roman. Les Faux Monnayeurs, die Falschmünzer. Darin findet sich dieser Ausbruch über die verheerenden Auswirkungen der Tugend. Die verbale Attacke wird zwar von einer fiktiven Figur geführt, aber in ihr steckt zugleich eine Selbstauskunft des Autors. Schließlich ist das gesamte Werk von Gide voll autobiografischer Bezüge. Und wie bei den meisten Schriftstellern, die viel von sich selbst sprechen, sind es oftmals die fiktiven Werke, in denen sie sich am deutlichsten offenbaren. Gides Kampf gilt der herrschenden Moral, die den Einzelnen in seinen Lebensäußerungen behindert. Sein ganzes Leben tritt er für die Freiheit des Individuums ein, das die vielfältigen Möglichkeiten des Lebens ohne Scheu ergreifen soll. Gide liebt die Überraschungen, die das Leben bereithält. Denn sie können zu neuen Entwicklungen, neuen Verwandlungen führen. Dabei macht er es seinen Lesern nicht leicht, weil auch seine Werke von diesen ständigen Wandlungen bestimmt werden. In einem Buch schildert er einen schrankenlosen Hedonismus, im nächsten untersucht er eine christlich motivierte Askese. Ihn interessieren die Pathologien, die aus einer ungezügelten Lebensgier ebenso entstehen wie aus einer Verdammung der Sinnlichkeit. Oft bedient sich Gide dabei der Mittel von Satire und Ironie. Die einzelnen Werke widersprechen und ergänzen sich gleichermaßen, sind Zeichen einer unentwegten Selbstkritik des Autors. Gide wird getrieben von seiner Unruhe und der Wechselhaftigkeit seiner Launen. Am 24. August 1905 schreibt er in sein Tagebuch:
»Nichts hält sich, nichts ist in meinem Leben beständig noch sicher. Abwechselnd gleiche ich mir und bin wieder anders. Es gibt keine noch so seltsame Kreatur, der nicht nahe zu kommen, ich schwören könnte. Mit 36 Jahren weiß ich noch nicht, ob ich geizig bin oder verschwenderisch, maßvoll oder ein Vielfraß. Oder vielmehr, ich fühle mich plötzlich von einem Extrem zum anderen getragen und fühle dabei, dass sich in eben diesem Hin und Her mein Schicksal erfüllt. Warum sollte ich auch, indem ich mich selber künstlich nachahme, mein Leben zu künstlicher Einheit formen wollen? In der Bewegung kann ich das Gleichgewicht finden.«
Gide wird in seinen Werken ständig neue Elemente und Aspekte hinzufügen, in den Tagebüchern und Briefen ebenso wie in den Essays und Romanen. An Nietzsche und Dostojewski geschult, untersucht er die Abgründe und Untiefen seiner Figuren, erhält die moralischen und psychologischen Motivationen ihrer Handlungen, zeigt die Affekte, Leidenschaften und Verstrickungen, denen sie unterworfen sind. Er analysiert zugleich die subjektiven Beweggründe, die das Kunstwerk hervorbringen, von dem er fordert, dass es die Vielfalt der Lebensmöglichkeiten erfasst. Gides Blick ist auf die ganze Person gerichtet, mit ihren Schwankungen, Irrungen und Unsicherheiten.
All das, was diesen Schriftsteller anspornt, ihn irritiert und zum Problem wird, weist sein Freund Valéry zurück. Er schreibt einmal, dass sein produktives Leben im Gegensatz zu Gide auf eine Entpersönlichung ziele. Der Denker Valéry unternimmt den aberwitzigen Versuch, nichts gelten zu lassen, außer ein reines Ich, moi pur. Wie ein Robinson erkundet er die Insel seines Geistes und bastelt sich seine Werkzeuge mit den Mitteln des Denkens.
Ich habe mich niemals auf etwas anderes berufen als auf mein reines Ich, worunter ich das absolute Bewusstsein verstehe, welches das einzige und immer gleiche Mittel ist, sich automatisch vom Ganzen zu lösen. Und in diesem Ganzen spielt unsere Person ihre Rolle. Mit ihrer Geschichte, ihren Eigentümlichkeiten, ihren verschiedenen Fähigkeiten und ihren Selbstgefälligkeiten. Gern vergleiche ich dieses reine Ich mit der wertvollen Null in der mathematischen Schreibweise. Seit etwas mehr als 50 Jahren lässt mich mein Kopf jeden Tag vor Morgengrauen exerzieren. Das sind 2 oder 3 Stunden innerer Manöver, die ich physiologisch brauche. Wird dieses Bedürfnis durchkreuzt, ist mir mein ganzer Tag verdorben. Ich fühle mich nicht wohl. Ans Aufschreiben dessen, was ich veröffentlichen muss, mache ich mich erst nach dieser Zeit, die ich mir gewähre, oder besser, die ich dem Zufall der Eingebungen des Geistes überlasse, der erwachend sich heute diesen Ideen empfänglicher zeigt als jenen. So habe ich gelebt von Tag zu Tag, ohne Absicht, ein vollendetes Werk zu machen, ein Buch, ein System oder eine Methode. Meine einzige Konstante, mein einziger Instinkt war ohne Zweifel, mir immer klarer mein geistiges Kraftwerk zu vergegenwärtigen.
Valéry ist ein unerhört disziplinierter Soldat des Geistes. Am Ende füllen seine Gedankenprotokolle 263 Hefte, ungefähr 27.000 Seiten, die erst aus dem Nachlass erscheinen. Es ist nicht bedeutungslos, dass Valéry diese Aufzeichnungen in den frühen Morgenstunden macht. So liegt noch alles vor ihm und die Stimmung des Tagesanbruchs unterstützt seine Vorlieben, seinen Hang zur Klarheit und Schärfe des Blicks, seine Vergötzung der Beobachtung und der Reflexion. Denn zur Zeit der aufgehenden Sonne ist das Bewusstsein am hellsichtigsten. Gerade hat es den Schlaf und die Träume abgeschüttelt, ist daraus erwacht, ohne bereits von den Verpflichtungen des Alltags okkupiert zu sein. Alles Vage wird in diesen Exerzitien zurückgewiesen, ebenso wenig interessiert Valéry das aufgehäufte Wissen der anderen. Unerschütterlich verfolgt er sein Thema, das er sich in jungen Jahren gestellt hat. Was kann, was vermag ein Mensch? Es ist die Frage, die Valéry seiner berühmtesten Figur, dem Monsieur Test, in den Mund legt und die den Autor lebenslang beschäftigt. Dieser Analytiker seiner Möglichkeiten setzt auf den Intellekt, überlässt sich der Kraft der Verneinung, die seinen Geist antreibt. Auch Valéry ist es nur fragmentarisch und für kurze Zeit möglich, sich von allem Gewohnten zu lösen. Aber es ist die Aufgabe des Denkens, eben diesen fragilen Zustand herbeizuführen.
Je bewusster ein Bewusstsein ist, desto mehr scheinen ihm seine Person, seine Meinungen, seine Taten, seine Eigenschaften und seine Gefühle befremdlich, fremd. So neigt es dazu, über seinen eigensten und persönlichen Besitz als über etwas Äußeres und Zufälliges zu verfügen. Ohne Ansichten geht's nun einmal nicht, ohne einen Namen, ohne Gewohnheiten, Neigungen und Abneigungen und eine Weltanschauung, wie es keine Zimmerwand gibt, die nicht eine bestimmte Farbe hätte. Doch allem, was ich bin, bedeute ich nicht mehr als das Licht der Farbe. Es könnte irgendetwas beleuchten. Wie heißt du? Ich weiß nicht. Dein Alter? Ich weiß nicht. Dein Geburtsort? Weiß nicht. Beruf? Weiß nicht. Ausgezeichnet. Du bist ich selbst.
Valéry notiert dies in einer Sammlung von Aphorismen und Aufzeichnungen, die 1930 unter dem Titel »Verschwiegenes« erscheint. Dem Freund Gide bleibt solch eine distanzierte Haltung zur eigenen Person unverständlich. In Anwesenheit Valeries behauptet er einmal, Valerie sei nicht menschlich. Sicherlich hat der Dichter seinen Geist zum Idol gemacht, aber die Grenzen seiner intellektuellen Besessenheit sind ihm bewusst. Immer wieder betont er, dass schon der Körper den Geist beschränkt, ihn behindert und zum Erlöschen bringt, wenn der Schlaf den Menschen überfällt. Der Organismus und die Affekte erweisen sich als stärker, aber er will sich von ihrer Macht nicht dumm machen lassen.
Am 30. Oktober 1871 kommt Valerie in Sète, einer Hafenstadt an der französischen Mittelmeerküste, zur Welt. Bis zuletzt prägen ihn die Eindrücke der mediterranen Atmosphäre, die er in der Kindheit empfangen hat. Immer wieder greift er in seinem Denken und in seiner Dichtung auf die Bilder des Meeres und der Schifffahrt zurück. Schon seine ersten Gedichte erregen Aufsehen im Kreis der Symbolisten. Aber dann beschließt er im Oktober 1892, während einer Gewitternacht in Genua, auf die Literatur zu verzichten. Trotz einiger Andeutungen bleibt es ein Geheimnis, was genau in dieser Nacht geschehen ist. Valerie veröffentlicht noch sein kurzes, dichtes Prosastück »Ein Abend mit Monsieur Test«, eine Arbeit über die Methode Leonardo da Vincis und einen weiteren Essay, dann schweigt er. Dieser Privatier des Geistes arbeitet einige Jahre im Kriegsministerium, anschließend wird er Privatsekretär von Édouard Le Bay, dem Gründer der Presseagentur AVA. Über 20 Jahre bekleidet er diesen Posten, um sich und seine Familie zu ernähren. 1912 bedrängen ihn Gide und der Verleger Gallimard, wenigstens seine frühen Schriften gesammelt herauszugeben, wenn er schon nichts Neues veröffentlichen will. Die Überarbeitung der alten Verse bringt Valerie zur Literatur zurück.
Als ich in den Jahren 1913 bis 1917 wieder zur Dichtung zurückkehrte, entstand hieraus ein Werk, das als eines der dunkelsten Gedichte der französischen Sprache gilt, »Die junge Parze«. Bei dieser meiner Rückkehr zur Poesie wollte ich ein Werk ganz nach meinem Willen schaffen, und hierbei war es meine Absicht, in ein solches Werk fürs Erste alle jene Gedanken einfließen zu lassen, die ich mir über das menschliche Lebewesen und seine Funktionsweise als denkendes und fühlendes Wesen gemacht hatte, legte hierbei großen Wert darauf, nicht in Abstraktion zu verfallen, sondern im Gegenteil die fiktive Gestalt, die ich schuf, in einer möglichst bildlichen und musikalischen Sprache zu verkörpern. Im April 1917, als ich die junge Parze beendete, fand ich mich infolge der vierjährigen beharrlichen Arbeit an diesem Gedicht in einem Zustand ungewöhnlicher geistiger und literarischer Geübtheit wieder.
Valerie begreift dieses Langgedicht als eine intellektuelle Autobiografie. Gewidmet ist es dem Freund André Gide. Weitere Verse entstehen, und in der Folge beginnt das öffentliche Leben dieses Dichters und Intellektuellen. 1921 wird Valerie in einer Rundfrage zum ersten Dichter Frankreichs erkoren. Einige Jahre später ist er Mitglied der Académie Française und Ritter der Ehrenlegion. 1937 erhält er einen Lehrstuhl für Poetik am Collège de France, der renommiertesten Bildungseinrichtung in Frankreich. Selten wird ein Dichter zu Lebzeiten mit mehr Ehrungen überhäuft. Aber Ruhm ist nicht umsonst, auch für Valerie nicht. Denn als Berühmtheit wird er um Reden, Vorträge, Essays und Vorworte gebeten. Selten sagt er nein, sodass ein umfangreiches Werk entsteht, das sich aus Gelegenheitsarbeiten zusammensetzt, die er gern als seine Strafarbeiten bezeichnet. Ob er über den Dichter Baudelaire oder den Philosophen Descartes schreibt, eine Rede an die Chirurgen richtet oder über die Krise des Geistes nachdenkt, immer gleicht das Geäußerte einem intellektuellen Monolog, der nur zufällig vor einem Publikum ausgebreitet wird. Valerie ist ein Denker auf der Bühne, dem jedes Auftrumpfende und Theatralische mangelt. Ihm fehlt der Wille zu überzeugen oder gar zu belehren. Recht zu haben ist ihm ein Greuel.
Auch Gide genießt großen literarischen Ruhm und erfährt internationale Anerkennung. So wird ihm 1947 der Nobelpreis für Literatur verliehen. Aber Gides Leben ist zugleich voller Skandale. Er irritiert sein Publikum mit seinen Bekenntnissen und Entblößungen. Als er in den 30er Jahren mit dem Kommunismus sympathisiert, reagiert die bürgerliche Öffentlichkeit empört. 1936 reist Gide für 2 Monate in die Sowjetunion. Enttäuscht wendet er sich kurze Zeit später vom Kommunismus und der sowjetischen Politik ab. Daraufhin beschimpfen ihn die Linken als Renegaten. Gide ist zu sehr Individualist, um sich einer Parteidoktrin zu unterwerfen, und zu sehr Humanist, um den Terror zu übersehen. Bereits ein Jahrzehnt zuvor wird er von den katholischen Intellektuellen und der Kirche heftig befehdet, als er sich 1924 öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt. Gide gilt als Sittenverderber, als ein verachtenswerter Immoralist. Noch 1952, ein Jahr nach seinem Tod, wird ihm die zweifelhafte Ehre zuteil, dass die katholische Kirche seine Werke auf ihren Index setzt. Dabei haben sich die Katholiken in der Wahl ihres Feindes schlicht getäuscht, behauptet Julien Gracq, der große alte Mann der französischen Literatur. In seinem Band »Lesend, Schreiben«, einer brillanten Sammlung von Aufzeichnungen, findet sich der knappe Kommentar:
Der einstimmige katholische Protest gegen Gide zeigt, wie schlecht der Katholizismus am Beginn des Jahrhunderts seine wirklichen Feinde erkannte. Die Treibjagd auf ihn galt dem zum Verwechseln ähnlichen Bild des Teufels, der zu allen Zeiten bekanntlich ein Spezialist des Fleisches ist. Hinter diesem bequemen Köder wurden sie von dem wirklichen Luzifer Valéry hinters Licht geführt. Bei Gide gab es keinen einsamen geistigen Hochmut. Selbst ein zweitrangiger mittelalterlicher Inquisitor hätte sich keine Sekunde lang täuschen lassen.
Gide bezeichnet Die Falschmünzer als seinen ersten Roman. Seine früheren Werke lässt der selbstkritische Autor nur als Erzählungen, Berichte und Satiren gelten, die seinen strengen Ansprüchen, die er an den Roman stellt, nicht genügen. Mit den Falschmünzern tritt Gide an die Seite von Proust, Joyce, Faulkner, Kafka und Musil, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Roman nachhaltig verändern. Jeder vollzieht auf seine Weise den Bruch mit den traditionellen Erzähltechniken, mit denen zuvor versucht wurde, eine bestimmte Realität chronologisch und kontinuierlich wiederzugeben. Gides Roman ist voller Sprünge, vieles wird nur angedeutet. Verschiedene Handlungsstränge liegen unverbunden nebeneinander, andere überkreuzen und verknoten sich. Fiktives steht neben essayistischen Bemerkungen. Von keiner der zahlreichen Figuren wird in einem einheitlichen Stil eine Geschichte erzählt. Dieses reife Werk von Gide ist zuerst ein Roman über den Roman, ein Roman über seine Entstehung. So nimmt ein Drittel das Tagebuch des Schriftstellers Edouard ein, der einen modernen Roman schreiben will, zu dessen Niederschrift es allerdings nicht kommt. In diesen Tagebuchnotizen denkt Edouard einmal darüber nach, wie seine Figuren beschaffen sein müssten.
Inkonsequente Charaktere. Demgegenüber Personen, die von Anfang bis Ende des Romans oder des Dramas exakt so handeln, wie es von ihnen zu erwarten war. Ihre Beständigkeit erheischt unsere Bewunderung. Ich erkenne daran, dass diese Figuren künstlich und konstruiert sind. Ich will nicht behaupten, dass inkonsequentes Handeln ein sicheres Indiz für Echtheit und Natürlichkeit sei. Denn man begegnet, insbesondere bei Frauen, viel gespieltem Wankelmut. Doch die sogenannte Prinzipientreue bewundere ich nur bei ganz wenigen Menschen. Die meisten verdanken diese vermeintliche Charakterstärke einem eitlen Beharren und bezahlen dafür mit ihrer Natürlichkeit. Je vielfältiger der Einzelne, je zahlreicher seine Möglichkeiten, die er in sich birgt, desto größer ist seine Bereitschaft, sich zu verändern, desto weniger lässt er sich seine Zukunft von der Vergangenheit diktieren. Als ich jünger war, vertrat ich bestimmte Grundsätze, die ich für tugendhaft hielt. Mir war weniger daran gelegen, der zu sein, der ich war, als vielmehr zu werden, der ich sein wollte. Heute fehlt nicht viel und ich sehe im Leben ohne strenge Grundsätze das Geheimnis, wie man nicht altert.
Ungeschminkt hört man aus den Worten Edouards auch den Autor Gide. Kurze Zeit später, 1926, veröffentlicht er noch sein eigenes Tagebuch der Falschmünzer. Es gibt Einblick in seine Werkstatt und zeigt, mit welchen Unwägbarkeiten, Zweifeln und Problemen Gide sich abmühte, bis der Roman nach jahrelanger Arbeit seine Gestalt gewann. Mittlerweile haben einige Literaturwissenschaftler darauf hingewiesen, dass dieses Werk doch viele Elemente des traditionellen Erzählens bewahrt. Wie immer man die Leistung Gides für den modernen Roman auch beurteilt, ein großes Verdienst bleibt unangefochten. Gide hat mit den Falschmünzern einen Ideenroman geschrieben, der auf selten erreichte Weise das Subtile mit der Lesbarkeit verbindet. Seit der Romantik ist immer wieder versucht worden, die Reflexion über den Roman zum Gegenstand des Romans zu machen. Zumeist sind dabei fragwürdige Traktate entstanden. Es ist die große Kunst von Gide, gerade das Schwierigste in einer klaren und klassischen Sprache leicht erscheinen zu lassen.
Als Schriftsteller hat Gide nicht so ausdauernd und intensiv genutzt wie das Tagebuch. Von frühester Jugend an begleitet ihn sein Journal und in seinen fiktiven Werken finden sich mehrfach eingestreute Tagebuchseiten. Gides Unstetigkeit und seine unersättliche Neugier bieten sich geradezu an, in einem Tagebuch festgehalten zu werden. Denn das Tagebuch ist ein eigenartiges Buch. Es zeigt sich offen für jede Wandlung und Regung des Autors, nimmt geduldig die verschiedensten Arten von Aufzeichnungen in sich auf. Und was entdeckt man nicht alles in Gides Journal? Selbstentblößungen, Gefühle, Stimmungen, seine Gier nach Genuss, seine religiösen Verzückungen, ästhetische Reflexionen, politische Kommentare, Reiseeindrücke, Erlebnisse, Begegnungen. Dieses voluminöse Tagebuch sei sein Hauptwerk, seine reinste und reichste Gabe, schreibt Klaus Mann 1943 in seinem Buch André Gide und die Krise des modernen Denkens.
Paul Valéry kann dieser ganze Reichtum nicht beeindrucken. Er erkennt darin nur ein schwer verdauliches Gemisch. Ihm bleibt es unbegreiflich, wie Gide den Vorfällen des Tages so viel Bedeutung beimessen kann, sich seinen Sentimentalitäten überlässt und schale Geständnisse produziert. Daran liegt Valéry nichts. Allerdings interessiert ihn die Wirkung, die Gide mit seinem Journal auf den Leser ausübt.
Das Tagebuch Andrés ist sehr aufschlussreich, weil es voller Dinge steckt, die den Leser fortwährend zu Reaktionen herausfordern. Wegen Belanglosigkeit hier, Vortäuschung dort. Kunst, seine Masturbationen hervortreten oder durchscheinen zu lassen oder seine Kindereien. Niemand persönlicher als er fabriziert seine Wahrheit. Sein großes Ziel ist, Eindruck zu machen. All das reizt und erst recht ein Wesen meiner Spezies. Aber gegen diesen Effekt hat er auch nichts einzuwenden. Gide ist eine Kokotte. Sein Tagebuch will noch seinen geringsten Augenblicken Wert zuschreiben. Welch ein Anti für mich! Im gleichen Maß wie ich die Manie habe, auszuschöpfen, nichts zu wiederholen, kurzen Prozess zu machen mit allem, was billig erscheint, ebenso wie mit dem lediglich Außergewöhnlichen, in dem Maß tendiert er zum Gegenteil.
Wenn Valéry das eigene Unternehmen, seine Hefte mit dem Tagebuch von Gide vergleicht, dann zuerst, um sich davon abzugrenzen. Dieser Denker misstraut dem intimen Dialog mit sich selbst, weil er in ihm nur eine Sammlung von Fälschungen, Tricks, Lügen und eitlen Selbstbetörungen erkennt. Valéry ist ein Meister der Verneinung, der Zurückweisung. Mit Tagebüchern haben seine Hefte nur Äußerliches gemein. Wie die Aufzeichnungen in Tagebüchern sind auch Valérys Gedankenexperimente fragmentarisch. Und wie der disziplinierteste Tagebuchschreiber schlägt auch Valéry täglich seine Hefte auf, weil ihm seine geistigen Übungen eine Notwendigkeit sind. Er denkt über den Traum ebenso nach wie über das Bewusstsein. Er analysiert das Verhältnis von Körper, Geist und Welt, von Ich und Person, schreibt über Philosophie, Wissenschaft, Geschichte und Politik und immer wieder interessieren ihn ästhetische und poetische Probleme.
Sicherlich lassen sich vereinzelte Brücken zu anderen Gedankenjournalen schlagen, doch nur einer hat Valéry beim Schreiben seines Hauptwerks, der Cahier, wirklich beeinflusst: Leonardo da Vinci. Die Notizbücher Leonardos regen ihn an, seinen Geist zu erforschen und das Feld seiner Möglichkeiten zu untersuchen. Als junger Mann entdeckt er sie zufällig in einer Bibliothek. Und es sind immer diese zufälligen Funde, von denen man nicht loskommt, die nachhaltig irritieren. Unter den verschiedenen Schriften, die der Dichter zu Leonardo da Vinci verfasst, gibt es auch einen kleinen Essay, der sich speziell dessen Notizbüchern widmet. Am Ende schreibt Valerie dort über diesen unermüdlichen Konstrukteur:
Geradezu alles scheint seinen Hunger nach tatsächlicher Erkenntnis zu erregen, und so gibt es für ihn weder große noch kleine Problemstellungen. Aber letztlich findet sich in seinen Handschriften nichts oder fast nichts, was auf sein eigenes Leben hinweist. Diese Schatzkammer an intellektuellen, vertraulichen Mitteilungen bietet uns nichts an persönlichen Gefühlen, nichts an echten Erfahrungen ihres Autors. Er kennt nicht die Schwäche der Geständnisse und des Eigenlobs, die so viele angeblich vertrauliche Schriften füllen.
Valerie sieht in dem Renaissance-Künstler einen Geistesverwandten. Die Essays, die der französische Dichter über ihn schreibt, sind keine philologischen Studien, auch keine Skizzen für ein biografisches Porträt. Valerie liest Leonardos Notizbücher als einen Anspruch an sich selbst, als eine Herausforderung, den eigenen Geist zu schärfen und zugleich den Flitterkram der persönlichen Verstrickungen zu verwerfen. Valerie träumt davon, niemand zu sein, abwesend und nicht zu fassen. Er will in seinen Werken keine Spuren hinterlassen, weder von seiner Person noch aus seinem Leben.
Dagegen legt Gide so viele Spuren, dass sich der Leser wie in einem Labyrinth verirrt, wenn er ihnen folgt. Denn das Selbstbildnis von Gide soll sich erst über das Zusammenspiel der verschiedensten Schriften herstellen, wobei seine Autobiografie Stirb und Werde nur ein Baustein ist. Gide nutzt alle literarischen Formen, um sich, seine Person und sein Leben zu erfinden und darzustellen. Seine Werke sollen seinen schillernden Charakter wiedergeben, seine inneren Widersprüche zeigen. Dieses äußerst subtile Spiel mit der eigenen Person führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass der sich entblößende Gide für den Leser seine Undurchdringlichkeit bewahrt. Und manchmal drängt sich sogar der Gedanke auf, dass Valerie in seinem Schweigen über sich deutlichere Konturen gewinnt als der Schriftsteller Gide.
Das Schwierigste, wenn man angefangen hat zu schreiben, ist, aufrichtig zu sein. Man muss einmal diese Idee durchdenken und definieren, was künstlerische Aufrichtigkeit ist. Ich finde vorläufig Folgendes: Das Wort soll nie der Idee vorausgehen, oder das Wort soll immer eine notwendige Folge der Idee sein. Es muss unausweichlich, unabdinglich sein. Dasselbe gilt für den Satz, für das ganze Werk. Und im ganzen Leben des Künstlers muss seine Berufung unwiderstehlich sein. Er soll nicht anders können als schreiben. Die Furcht, nicht aufrichtig zu sein, quält mich seit mehreren Monaten und hindert mich am Schreiben. Vollkommen aufrichtig sein.
Gide steht noch ganz am Anfang seiner Laufbahn, als er diesen für sich zentralen Gedanken in sein Tagebuch notiert. Als Person ist der Schriftsteller nicht aufrichtiger als jeder andere. Auch er spielt gelegentlich Komödie, erfindet Ausflüchte und Lügen. Aber sein eigenwilliger Protestantismus drängt ihn dazu, sich in der Literatur zu bekennen, seine Schwächen, Mängel und Tricksereien zu offenbaren. Gide sucht nach einer individuellen Moral, die nicht einfach auf die geltenden Regeln von Konvention und Tugend vertraut. Bei seinem Schreiben kann ihn nur die Aufrichtigkeit leiten. Aufrichtig zu sein ist Gides ständige Sorge, sein Anspruch, den er dauernd an sich stellt. Der Skeptiker Valerie erkennt darin eine Illusion, die das Ich zu leicht beruhigt und befriedigt. Klarsichtig analysiert er den Willen zur Aufrichtigkeit als Selbstbetrug. In seinem Essay über den Schriftsteller Stendhal schreibt Valerie unnachsichtig:
Übrigens sind die Verfasser von Konfessionen oder Erinnerungen oder Tagebüchern stets die Narren ihrer Hoffnung, Anstoß zu erregen, und wir die Narren dieser Narren. Sich selbst ganz so, wie man ist, will man sich nie zur Schau stellen. Man weiß wohl, dass ein Mensch, wie er wirklich ist, nicht viel darüber mitzuteilen hat, was er ist. Also schreibt man die Geständnisse irgendeines anderen, der bemerkenswerter, reiner, schwärzer, lebhafter, gefühlvoller, ja sogar mehr er selbst ist als erlaubt, denn das Selbst lässt sich steigern. Wer Bekenntnisse schreibt, lügt und weicht der wirklichen Wahrheit aus, die nichtig oder gestaltlos und im Allgemeinen unfassbar ist. Aber Vertraulichkeit ist immer auf Ruhm bedacht, auf Skandal, auf Rechtfertigung, auf Werbung. Was heißt eigentlich aufrichtig sein? Etwas sehr Einfaches, wenn es sich um die Beziehungen zwischen verschiedenen Individuen handelt, aber im Umgang des Selbst mit sich selbst? Kaum dass der Wille sich einmischt, ist dieser Wille zur Aufrichtigkeit gegen sich selbst unvermeidlich ein fälschendes Element.
Valéry vermerkt in seinen Heften, dass seine harsche Kritik an der Aufrichtigkeit den Freund Jeet sicherlich kränke. Zwar erwähnt er in seinem Essay den Schriftsteller mit keinem Wort, aber nach der Lektüre muss Jeet alles in Frage gestellt sehen, was ihm wichtig erscheint. Sowohl Valéry als auch Jeet haben keine Gelegenheit verstreichen lassen, auf ihre Unterschiede und Gegensätze hinzuweisen. Äußerst selten kommen sie auf ihre Gemeinsamkeiten zu sprechen. Dabei sind beide unbestechliche Wortarbeiter, die über die Literatur ihrer Zeit häufig in gleicher Weise urteilen. Und mühelos verständigen sie sich über den sprachlichen Stil, den sie allerdings auf verschiedenen Gebieten, dem Gedicht und der Prosa, erproben.
Man kann nur vage Spekulationen anstellen, was diese beiden Repräsentanten des französischen Geistes miteinander verbunden hat. Sie selbst zeigen sich bis zum Schluss verwundert, dass ihre große Schwäche füreinander nie nachlässt. Valéry ist wahrlich kein einfacher, verständnisvoller Freund. Jeet klagt immer wieder, dass er nach den Begegnungen mit ihm ganz benommen sei. Valéry spricht ebenso rasch wie undeutlich, traktiert den Freund mit einem Staccato von Gedanken. Es ist die Größe von Jeets Charakter, dass er die geistige Überlegenheit des Freundes neidlos anerkennt, dessen Charme und Zuneigung spürt, obwohl Valéry sich in den Gesprächen gerne sarkastisch und zynisch gibt. Resümierend schreibt Jeet:
Meine Bewunderung für ihn musste schon sehr groß sein, damit meine Freundschaft nicht allzu sehr darunter litt. Nichts von all dem, wofür ich lebte, schien in seinen Augen Wert zu haben, und ich zweifelte, ob er dem, was ich geschrieben hatte oder schreiben wollte, überhaupt irgendwelche Bedeutung beimaß. Darin auf seiner Seite einen Mangel zu sehen, wäre mir meinerseits als Anmaßung erschienen, aber er wusste seine Zuneigung in sehr zurückhaltender, fast zärtlicher Form zu bekunden, die mir sicherer zu Herzen ging als laute Gefühlsergüsse. Sein Vertrauen in meinen kritischen Geschmack, wenn er mich bei irgendeinem Gedicht, das er soeben verfasst hatte, zu Rate zog, nichts konnte mir mehr schmeicheln, mich mehr rühren, mich besser begreifen lassen, dass er doch wenigstens auf mein Urteil Wert legte.
Kurz vor seinem eigenen Tod regt Jeet noch die Veröffentlichung ihres gemeinsamen Briefwechsels an. Er liest die Briefe wieder, die ihm Valéry über ein halbes Jahrhundert geschrieben hat. Und der greise Autor findet erneut Worte der Bewunderung für die Brillanz, die schon die ersten Schreiben des jungen Valéry auszeichnen. Die Bewunderung, die Jeet dem Dichter entgegenbringt, begünstigt sicherlich, dass Valéry an ihrer Freundschaft nie zweifelt. Aber sie erklärt weder die Dauer und Stabilität dieser Freundschaft, noch die Zärtlichkeit, die Valéry für Jeet empfindet. Der Schriftsteller Jeet, ebenso sensibel wie intelligent, scheint ein idealer Gesprächspartner zu sein, bei dem Valéry auch das Persönliche nicht scheut, das er sonst in seinem Denken schroff ablehnt. Aber Valéry verleugnet es ja nicht, sondern bewahrt es für die Freundschaft, die für ihn gleichbedeutend ist mit Verschwiegenheit, Vertrauen und Intimität.
Darum kommt es zu einer kleinen Krise zwischen den beiden Intellektuellen, als Jeet eine Indiskretion begeht. Im Dezember 1928 veröffentlicht er ein paar Blätter in der Nouvelle Revue Française. Darin schildert er die Anekdote, wie Valéry während eines Vortrags sich beim Rezitieren einiger Verse verhaspelt. Der Anlass ist nichtig, aber Valéry zeigt sich verletzt. Während für Gide alles öffentlich ist, trennt Valerie streng zwischen dem Vertraulichen und dem, was er in der Öffentlichkeit äußert. Mit seiner indiskreten Plauderei hat Gide eine Grenze überschritten, die dem Dichter nicht gleichgültig ist. Am 5. Februar 1929 schreibt Valerie an Gide. Der Brief ist ein wunderbares Dokument über die Freundschaft und zugleich über die Diskretion, die Valerie so leicht und Gide so schwer fällt.
Wenn man zwei Freunde, drei Freunde hat, so sind diese zwei oder drei untereinander nicht vergleichbare Institutionen. Aber dieses haben sie gemeinsam. Der Freund hat ein Recht auf unsere Dummheiten, unsere Entgleisungen, unsere Schwächen und so weiter. Der Freund bedeutet Freiheit. Gefühl von Sicherheit und köstlicher Geborgenheit oder ausgetauschter Vitalität und so weiter. Und weiter. Sieh, was folgt. Wenn du an Unbekannte abtrittst, was ich dir als dem Bekannten anvertraue, so trittst du aus deiner Definition heraus. Du bist nicht mehr du. Du irritierst mich. Ich will mit dir sprechen, aber ich sehe sogleich die Hand des Schreibenden, die Seite deines Journal und die Nouvelle Revue Française mit ihrer rosa Banderole. Ich weiß nicht, ob dir all dies begreiflich macht, dass selbst die herrlichen Dinge, die du zu verschiedenen Malen über mich geschrieben hast, mich gleichzeitig entzückt und befangen gemacht haben, bis zu jenem merkwürdigen Punkt, dass ich sie eher gesehen als gelesen habe, unfähig, mich Wort für Wort oder Satz für Satz durchzufinden. Denn so schön sie waren, es schien mir, dass du zu mir in einer von außen kommenden Sprache sprachst. Und dieses Gefühl, dessen Absonderlichkeit ich nicht verteidige, geht mit einer mir eigenen, noch ärgerlicheren Unmöglichkeit zusammen. Ich kann meine intimen Freunde nur in der Intimität selbst loben. Unlängst hat man mich aufgefordert, über dich zu schreiben. Ich habe Versuche gemacht, die mich angewidert haben. Die Zeit fehlte mir, um es zu erzwingen. Aber ich weiß, dass es mir selbst in aller Muße und mit unbeschwertem Geist fast unmöglich ist, dich für das Publikum und vor Publikum zu beschreiben. Was soll man tun, wenn man so essentiell wie ich zwischen der Person, die ich kenne, und der Person, die durch die Werke suggeriert wird, unterscheidet?
Thank you.
Eine Freundschaft voller Gegensätze. André Gide und Paul Valéry. Eine Sendung von Harald Stübing aus dem Jahr 1999. Es sprachen Marina Behnke, Thomas Holländer, Hans-Peter Hallwachs und Frank Arnold. Ton Alexander Brennecke, Regie Klaus-Michael Klingspaun, Redaktion Joachim Scholl.